Schön wieder mal da zu sein in meiner Heimatgemeinde, meiner, oder wie sagt man da, ursprünglichen Gemeinde. Wir haben in der Steiermark vereinbart, dass wir, wenn wir so einen Predigertausch machen, auch ein bisschen erzählen, wie es bei uns zu Hause, also in dem Fall jetzt Zeltweg, ausschaut. Und die, die beim Steiermark-Gottesdienst dabei waren, haben vielleicht schon ein bisschen mitbekommen davon. Wir sind herausgefordert durch, ja, dadurch, dass wir eine sehr alte Gemeinde sind, und zwar das in jeder Beziehung. Nicht nur, dass es die Gemeinde sehr lange gibt, sondern auch, dass unsere Mitglieder schon sehr alt sind. Also ich bin die Jugendgruppe bei uns in der Gemeinde, und dadurch ist es schwierig, Familien anzusprechen, und das ist das, was wir uns eigentlich wünschen, gell? Dass Familien mit Kindern zur Gemeinde stoßen. Eine weitere Herausforderung ist, dass uns drei Ehepaare verlassen haben. Zwei sind umgesiedelt und ein Ehepaar hat uns verlassen, weil sie nicht so einverstanden waren, wie wir Gemeinde verstehen. Auch das gibt es leider bei uns Christen auch. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, über die wir uns freuen. Wir haben in ziemlich genau einem Monat eine Taufe. Ein junger Afghaner, der jetzt schon 2,5 Jahre bei uns ist, treu in die Gemeinde kommt, jetzt mit einem Mann aus unserer Gemeinde so einen Jüngerschaftskurs macht. Der möchte sich taufen lassen, ist aus der islamischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten, und ja, ist eine Freude. Der Wunsch ist von ihm gekommen, gell? Nicht so, dass man ihn gedrängt haben, und nach 2,5 Jahren würde ich sagen, auch nicht etwas, wo man unbedingt annehmen muss. Er macht das nur, um halt leichter auch Asyl zu bekommen. Das ist etwas, worüber wir uns freuen. Ermutigt sind wir durch eine kleine Bibellesegruppe. Die Trude hat mit einer anderen Frau aus unserer Gemeinde, mit drei Frauen begonnen, die Bibel zu lesen. Drei Frauen, die nicht in unserer Gemeinde sind. Und diese zweite Frau, die da dabei war, ist umgesiedelt, also nicht mehr bei uns. Und jetzt machen die Trude und ich das gemeinsam. Und das ist einfach ermutigend zu sehen, wie der Geist Gottes da wirkt, gell? Wie genau das passiert, was Jesus prophezeit hat. Er hat ja gesagt, ich gehe zum Vater, dann wird der Heilige Geist zu euch kommen. Und der wird euch helfen zu verstehen, was in den Schriften steht, was ich euch gesagt habe. Der wird euch trösten und so weiter. Und das erleben wir dort so schön, wie diese Leute, die also nicht diesen Hintergrund haben von jahrzehntelangem Bibellesen und so, plötzlich verstehen, was da steht, und wie sie uns bestätigen, ich habe das vielleicht schon einmal gelesen, aber nicht verstanden, was steht da, und da auf einmal wirkt der Geist, auch nicht, dass wir jetzt viel erklären. Also es ist nicht so, dass wir die dort anpredigen, sondern wirklich, dass sie selber mit dem Geist herausfinden, was da steht. Und das ist ermutigend. Wir haben jetzt am Anfang gesungen, die Welt ist voll deiner Herrlichkeit. Was sehen wir? Also wenn ich jetzt auf unsere Gemeinde schaue, könnte ich auf diese Probleme, diese Herausforderungen schauen, und dann sehe ich das nicht, gell? Diese Herrlichkeit. Oder ich schaue auf die ermutigenden Dinge, auf das, auf die Taufe, auf das, wo wir uns freuen. Und das ist eigentlich das, was ihr auch kennt. Ihr habt ja Apostelgeschichte angefangen, durchgelesen und dort passiert genau das. Man sieht, wie Gott Gemeinde baut, wie genau das passiert. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem, der Heilige Geist wird kommen, der wird euch befähigen, der wird euch mutig machen, hinauszugehen, und genau das passiert. Und sie verstehen auf einmal die Schrift ganz anders, als sie vorher verstanden haben. Der Paulus macht seine, Entschuldigung, Petrus, noch nicht Paulus, der Petrus macht seine erste Stegreifpredigt und 3000 Leute bekehren sich. Entschuldigung, das wird öfter passieren. Und das fasziniert mich so an der Apostelgeschichte, gell? Zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Und auch das, was da passiert, auf der einen Seite diese Herrlichkeit, Tausende und wieder Tausend und viele. Und wenn man das so schon in den ersten Kapiteln durchliest, immer wieder kommt es vor. Und viele haben sich bekehrt. Und ich kann auf das schauen oder auf die Schwierigkeiten. Es hat von Anfang an Schwierigkeiten gegeben innerhalb der Gemeinde, aus der Gemeinde heraus Schwierigkeiten, Uneinigkeiten, die sich benachteiligt gefühlt haben oder die versucht haben, den Geist zu, ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid, zu betrügen, noch nicht, kommt noch, aber Schwierigkeiten, die aus der Gemeinde kommen und Schwierigkeiten von außen, dass sie bedrängt worden sind, der Hohe Rat den Aposteln gesagt hat, ihr dürft nicht mehr diesen Jesus als den Messias und so weiter bekennen, wie sie sogar eingesperrt worden sind, also wie die Repressalien immer stärker werden, wie es dann Verfolgung gegeben hat. Dann kommt Paulus, jetzt wirklich Paulus, der dann von Jesus selbst, Jesus begegnet ihm und er wird bekehrt. Also beides gibt es da, diese Schwierigkeiten und dieses Eingreifen Gottes in die Realität. Und das ist die Herrlichkeit, von der wir da gehört haben. Ein bisschen muss ich dem Peter widersprechen, er hat gesagt, wo sehen wir Gott? Wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes? In der Schrift, das ist das Evangelium, das eine. Und es gibt das zweite Evangelium, das hat der Paulus, und das wird vielleicht in der nächsten Predigt hören oder in der übernächsten, wo der Paulus sagt, niemand hat eine Entschuldigung. Jeder kann sehen in dem, was geschaffen ist, in der Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes und wie Gott ist, was man von Gott wissen kann, kann man in der Schöpfung sehen. Also es gibt diese zwei Berichte von Gott, das Geschriebene und das, was wir um uns sehen. Wunderbar, jetzt mit dem James Webb Teleskop, Wahnsinn, gell? Was man da alles sieht jetzt. Gut, Apostelgeschichte, habt ihr angefangen, jetzt geht es weiter im Römerbrief und der Karl hat das letzte Mal schon den Einstieg gemacht. Könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern, ein paar Schlagworte? Also ich habe mir gemerkt, Steak, Salat, wisst ihr das, was das war? Bitte? Keine leichte Kost, genau, man muss kauen. Gell? Also der Römerbrief ist etwas, wo man schon ein bisschen kauen muss. Anderes Schlagwort, also ich sage euch was ich immer so gemerkt habe oder notiert habe. Grundlage des Evangeliums. Die Apostelgeschichte ist so die Geschichte, wie Gemeinde entstanden ist, wie Gott Gemeinde gebaut hat. Im Römerbrief sagt oder erklärt der Paulus jetzt, warum passiert das alles Was macht da Gott? Warum? Wie sind die Zusammenhänge vom Alten Testament her jetzt zu Jesus? Die ganzen Prophezeiungen, die ja für das Volk Israel gegolten haben und wo die Israeliten gedacht haben, gilt nur für uns, gilt jetzt zum Großteil auf einmal für die ganze Welt und so weiter. Also diese Grundlagen erklärt der Paulus da jetzt. Und ein letzter Punkt, Dynamit, war noch so ein Punkt, den ich mir gemerkt habe, der einprägsam war. Wieso Dynamit? Römerbrief Dynamit. Bitte? Ja, das Evangelium. Einen gewaltigen Einfluss, gell? Der Römerbrief hat einen gewaltigen Einfluss gehabt, wenn man in die Kirchengeschichte schaut. Ich sage nur Luther, wo der Römerbrief ausschlaggebend war, dass er erkannt hat, wo Rettung herkommt, dass es nicht die Taten sind, sondern ein Geschenk. Ja, das war so die Einleitung, kurzer Rückblick. Und jetzt geht's weiter mit unserem Text heute. Und ich werde schauen, ob ich das da liest. Geht das Mikrofon? Nein, ich glaube, es ist doch besser dran. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Ja, genau, danke. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Da ein kleiner Einschub. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Ist eine recht moderne Übersetzung und mir taugt sie, weil sie gut verständlich ist. Andererseits trotzdem sehr nahe am Grundtext. Aber sie machen manchmal so Einfügungen, um das Ganze besser verständlich zu machen. Und die sind dann gekennzeichnet mit diesen zwei Gänsefüßchen, wie man da sieht, im Gebet. Also das ist eingefügt, das steht im Originaltext nicht. Und wenn ihr das seht, wisst ihr, okay, das ist jetzt eine Einfügung. Aber zum Beispiel da im Gebet, man sieht dann im weiteren Text, das ist gerechtfertigt, gell, dass das da steht. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich habe so ein paar Punkte. Der erste, Paulus setzt sein ganzes Leben ein für das Evangelium. Wir lesen in unserem ersten, im achten Vers da jetzt, dass Paulus für die Christen dankt und dass er einen Auftrag hat, eine Berufung, wie er das in der Einleitung auch von Karl gehört hat, eine Berufung hat für die Christen in der ganzen Welt oder für die Völker in der ganzen Welt, ihnen das Evangelium zu berichten. Er hat einen Blick für diese ganze Welt und für das setzt er sich ein. Paulus betet, und das ist für mich eine ganz steile Aussage, betet für diese Gemeinde in Rom, die er nicht gegründet hat, die er nicht kennt persönlich, betet für sie täglich, sagt er. Täglich, es vergeht kein Tag. Und er ruft Gott als Zeugen an. Also er sagt es nicht nur so, wie es uns vielleicht auch manchmal ausrutscht, ich bete für dich. Er ruft Gott als Zeugen an. Er macht es offensichtlich wirklich. Und ich habe mir vorgestellt, wie das ist beim Paulus, der ja, wie er das schreibt, man nimmt an, dass er da in Korinth war, schon einige Zeit unterwegs war. Er ist durch Kleinasien gezogen, hat dort etliche Gemeinden gegründet, andere nur besucht, viele Menschen kennengelernt. Und wenn man seine Briefe liest, immer wieder kommt es vor, ich bete für euch, ich bete für euch. Also das war offensichtlich ein Fixpunkt in seinem Leben. Er hat für die Christen auf der ganzen Welt gebetet. Das war sein Auftrag, den er gesehen hat und da hat er sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Die nächste, noch steilere Herausforderung, finde ich, ist, er sagt, er setzt sein ganzes Leben dafür ein. Jetzt könnte man sagen, Vollzeitler, da gehört das eh dazu. Nicht? Also ein Vollzeitler, der setzt sein ganzes Leben für das Evangelium ein. Ich möchte einen Sprung vorwärts machen im Römerbrief, nur ganz kurz zu diesem 12. Kapitel. In diesen ersten Kapiteln, wie gesagt, erklärt der Paulus, wie das Ganze ist mit dem Evangelium. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Keiner hat eine Entschuldigung, dass er Gott nicht die Ehre gibt, die ihm zusteht. Gesetz, Gebote einhalten, Werke helfen nicht und so weiter. Das alles erklärt er und dann sagt er das im 12. Kapitel. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem gesamten Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wow! Das ganze Leben, nicht nur eine Herausforderung für Vollzeitler, sondern für jeden Christen. Nicht nur 2 Stunden am Sonntag für von unserer eh schon so knapp bemessenen Freizeit opfern und in den Gottesdienst gehen und vielleicht sogar noch einmal 2 Stunden unter der Woche für eine Bibelstunde oder einen Hauskreis, das ganze Leben, das heißt 24/7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Muss jetzt jeder so ein Vollzeitler werden? Das heißt es nicht. Aber der Paulus lebt vor, was es heißt. Und in diesen ersten Versen, die wir gelesen haben, haben wir schon gesehen, so ein paar Hinweise, wie schaut so ein Leben aus. Er betet für die anderen Christen, er erkennt seine Berufung und wird seiner Berufung treu, er lebt treu seiner Berufung. Er fragt, nächstes, er fragt nach dem Willen Gottes. Was will Gott von ihm? Wenn ihr euch das da anschaut, da sagt er, ich will schon so lang zu euch kommen und ich bete dafür und ich bitte ihn. Also er macht Pläne und dann sagt er, wenn es dein Wille ist. Also er hat ganz klare Vorstellungen, der Paulus, was er möchte. Und das ist ja was Gutes. Wir sehen dann, warum will er zu den Römern gehen. Er will ihnen mitteilen, was er selber, was ihm geoffenbart worden ist. Ist ja was Superes. Wieso sollte er nicht? Also einfach auf und los. Na, wenn es dein Wille ist. Der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Warum will er nach Rom? Paulus möchte ermutigen. Er möchte, dass die Gemeinde ermutigt wird durch das, was ihm geoffenbart worden ist. Und da auch wieder interessant für mich, er möchte nicht nur, also ich bin der Paulus, Superman, und ich komme und ermutige euch. Er sagt, na, gegenseitig wollen wir uns ermutigen. Ich brauche auch Ermutigung, ihr braucht Ermutigung und durch unseren Glauben wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Strunks sind nicht da, deswegen darf ich das heute sagen. Vollzeitler brauchen auch Ermutigung. Also vielleicht fällt euch das hier und da einmal ein, wenn sie ihnen begegnet. Sie können das gut gebrauchen. Warten wir noch. Der Paulus sagt, er hat eine Offenbarung von Jesus bekommen. Und das, was ihm Jesus geoffenbart hat, das möchte er auch weitergeben. Im Galaterbrief erklärt er das ein bisschen. Genau, ich habe da nur ein paar Verse rausgenommen aus dem ersten Kapitel. Galater, erstes Kapitel 11 und 12. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen, und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Dann fehlen ein paar Verse, kannst du nachlesen. Doch dann hat Gott beschlossen, also er sagt da, ich habe die Christen verfolgt und so weiter, und dann geht es weiter. Und dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, Damaskus, dieses Ereignis, wo ihm Jesus begegnet ist, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Es ist interessant, werdet ihr dann auch lesen, in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel ist es dann, Paulus, Jesus begegnet ihm, er erkennt, oder Jesus sagt ihm, ich bin der, den du verfolgst. Er erkennt, Jesus ist der Messias, er geht nach Damaskus rein, seine Probleme, Augen und so weiter werden gelöst. Und was macht er? Er fängt sofort an zu predigen und den Juden zu erklären, Jesus ist der Messias. Ihr habt es denn umgebracht. Aber er muss dann eine Zeit nach Arabien gehen, um das alles zu verstehen, wie dieses Alte Testament jetzt mit dieser Aussage zusammenpasst. Wie passt es mit den Gesetzen? Wie passt es, dass das ja, dass Gott ein Volk ausgesondert hat und dass das jetzt nicht nur für die Juden gilt, sondern auch für die anderen und so weiter. Also er hat lernen müssen. Und dann, das hat Jesus durch seinen Geist ihm geoffenbart und dann kommt er zurück und dann geht er auf seine Missionsreisen. Ja, dadurch sollen seine Zuhörer, die Gemeinde in Rom, auch ermutigt werden und er hofft auf Gegenseitigkeit, also dass auch er selber ermutigt wird. Mein vorletzter Punkt, Paulus lässt sich vom Geist Gottes führen. Wie schon kurz angeklungen, er hat klare Pläne. Er möchte die Gemeinde persönlich kennenlernen. Er möchte nach Rom und er betet dafür. Und er hat sich das schon oft vorgenommen, jetzt fahre ich nach Rom. Und immer wieder kommt was dazwischen. Es klappt einfach nicht. Und wahrscheinlich haben wir auch jeder schon solche Situationen erlebt, wo wir uns etwas vorgenommen haben, wo wir denken, das ist ja super. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gescheites Beispiel ist. Jemand von euch möchte noch Zelt weg und sagt, ich möchte ihnen einmal helfen, ich möchte ihnen das weitergeben, ich möchte sie ermutigen, möchte ihnen das weitergeben, was mir Gott geoffenbart hat, was ich verstanden habe aus der Bibel. Guter Plan, super. Also wir brauchen Hilfe. Wir haben jetzt im Sommer nur jeden zweiten Sonntag Gottesdienst, weil wir einfach zu wenig Leute haben, die predigen können. Also super Idee. Seid herzlich eingeladen, kommt's. Und dann kommt immer was dazwischen und das geht nicht und das, es passiert immer irgendwas und das funktioniert nicht. Mir ist da auch ein Beispiel eingefallen, das mal ist es aus der Apostelgeschichte. Da sind wir hier. Im 16. Kapitel, wo berichtet wird der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Sie waren in Derbe, Lystra, und jetzt geht es weiter. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Wir schauen uns das dann auf der Karte kurz an. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Gottes nicht so. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Können Sie ein bisschen Karten schauen? Das ist ein bisschen verzerrt. Passt. Da sind jetzt die Missionsreisen von Paulus eingetragen und der Bericht, den wir jetzt gelesen haben, das war seine zweite Missionsreise, das ist die schwarze Linie auf der Karte. Und wir sahen,
sie ziehen durch Phrygien und sie möchten in die Provinz Asien. Das sind die großen Gemeinden, die wir aus der Offenbarung kennen. Gell? Philadelphia, Sardes und so weiter. Na, sagt der Geist, da brauche ich euch nicht. Okay, sie ziehen weiter da um Mysien vorbei, sie wollen nach Bithynien. Der Geist sagt, brauche ich euch nicht. Okay. Sie ziehen durch Mysien durch in die Hafenstadt Troas. Und dort hat der Paulus dann diese Vision von dem Mazedonier, der sagt, komm um nach Griechenland. Und sie tun sofort schauen, wo ein Boot, zack, ins Boot und nach Griechenland. Das heißt auch, sein Leben 100% Gott zur Verfügung stellen. Gell? Nicht jammern über Blockaden dort und da, sondern ja, glauben, Gott hat die Geschichte in der Hand, er führt mich und ich lasse mich führen und ich frage nach seinem Willen. Für mich faszinierend und immer wieder herausfordernd, das auch zu leben. So, wo sind wir? Müssen wir schauen. Der Paulus sagt, ich weiß mich verpflichtet, allen Menschen, allen Völkern, jetzt eben nicht nur den Juden, sondern allen auf der ganzen Welt, das Evangelium weiterzugeben. Da habe ich denken müssen an einen meiner Lieblingsverse, habt ihr vielleicht schon einmal in einer meiner früheren Predigten gehört, der kommt ziemlich oft vor, ist auch leicht zu merken, weil sich die Zahl immer verdoppelt. 1. Timotheus 2, 4. 1, 2, 4. Wo der Paulus dem Timotheus schreibt, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er lässt natürlich jedem die Entscheidung. Und wenn sich irgendjemand gegen Gott entscheidet, dann akzeptiert er das. Aber von Gottes Seite, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen fühlt sich der Paulus für alle Menschen auch verantwortlich. Die Botschaft, die er hat, ist die beste Botschaft und die wichtigste Botschaft, die einzige Botschaft, die wirklich rettet, die ewiges Leben gibt. Und wenn auch uns das bewusst ist, dann gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als das den Menschen weiterzugeben. Das ist das Beste, was wir für die Menschen tun können. Ja, der Paulus bekennt sich offen, ohne Scheu. Und das, was da jetzt folgt, ist so eine kurze Zusammenfassung von dem, was er dann erklärt im ersten Teil des Römerbriefes. Eine kurze Zusammenfassung, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ein Geschenk ist,
dass sie nicht verdient werden kann und dass sie nur aus dem Glauben kommt. Können wir das erklären? Können wir das kurz, einfach erklären? Jemand, der nicht so diesen Hintergrund hat, von klein auf Kinderstunde und so weiter, alles mitbekommen hat. Für mich faszinierend, dieses kleine Bandel. Seht ihr das? Nicht das Urbandel, sondern das. Wer kennt das? Vorgi? Ist von Campus für Christus, heißt The Four. Die vier. Warum? Da sind vier so Piktogramme drauf. Gell? Vier Bilder. Und dieses Armband erzählt eine Geschichte. Einerseits ist es ein bisschen ein Eyecatcher, also die Leute sehen das und fragen vielleicht, was ist das? Also die ersten, die mich gefragt haben, waren zwei meiner Enkelkinder, was ist das? Und dann haben wir das, die Geschichte durchdekliniert. Das erste Bild, das da drauf ist, ist ein Herz. Das weiß ja jeder, was das ist, oder? Was heißt ein Herz? WhatsApp, Herz. Liebe, genau, Zuneigung, Liebe. Gott liebt alle Menschen, das ist das erste Bild. Gott liebt dich. Das zweite Bild ist das schwierigste, das ist ein Trennstrich oder ein Bruchstrich. Ja, ich nenne es Trennstrich. Meine Sünde trennt mich von Gott. Das dritte Bild ist wieder leicht, ist ein Kreuz. Was heißt das? Ja, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Genau. Und das vierte, auch wieder leicht, Fragezeichen. Was machst du jetzt draus? Glaubst du das? Ich finde, es hilft dann gut, den Faden nicht zu verlieren, sich nicht in Details zu verlieren. Mit vier kurzen Sätzen hat man das Evangelium erklärt. Das lässt sich dann ausbauen, keine Frage. Da kann man zu jedem dann eine lange Geschichte erzählen. Aber es hilft dann, es gibt einen Faden durch. Und jetzt ärgere ich mich. Ich habe daheim eine Box, wo ich noch 30 solche Bandeln drinnen habe. Die wollte ich euch mitbringen, aber das habe ich jetzt vergessen. Das nächste Mal. Bitte? Ja. Nein, ich bringe das einmal vorbei. Der Bernhard oder irgendwer wird euch das bringen. Könnt's gerne bringen. Ich finde, das ist echt eine super Anleitung. Samuel, ja, genau. Dem könnt ihr es mitgehen. Gut, ich bin schon am Schluss. Zusammenfassung. Was können wir mitnehmen? Vielleicht nur so ein paar Gedanken, nicht noch einmal die ganze Predigt. Der Paulus setzt sein ganzes Leben für das Evangelium ein. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Nicht nur ein paar Stunden. Und was heißt das? Fragen nach Gottes Willen. Dadurch werden wir verändert, Gottes Willen zu erkennen, wenn wir das tun, schreibt er in Römer 12, wie wir das gelesen haben. Paulus möchte ermutigen durch das, was er erkannt hat. Er möchte das weitergeben, aber er möchte auch selbst ermutigt werden. Jeder Mensch braucht es, jeder Mensch braucht Ermutigung. Der Paulus macht Pläne, aber er lässt sich von Gott führen. Er fragt nach dem Willen Gottes, ob es auch passt. Der Zeitpunkt, das war jetzt zu schnell. Jeder Mensch braucht das Evangelium. Jeder Mensch braucht das Evangelium. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das ist das Evangelium. Das ist ein Geschenk, das können wir uns nicht verdienen. Jesus hat es für uns verdient. Das kann man nur im Glauben annehmen. Und davor kommt irgendwann einmal demnächst. Amen.